Deutschlandfunk.
Verdammt, Maske vergessen. Also kommt man nicht rein. So war das vor 5 Jahren, direkt ein paar Wochen nach dem Start der Corona-Pandemie. Es war eine Ausnahmesituation in Deutschland. Selbst für die, die entscheiden mussten. Wie Jens Spahn, der damalige Gesundheitsminister.
Wir haben damals in der akuten Notlage zu Beginn der Pandemie getan, was zu tun war, um die dringend benötigten Masken zu besorgen. Sind dabei Fehler gemacht worden? Aus heutiger Sicht ja. Wir haben gleichwohl damals nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt.
5 Jahre später steht Jens Spahn wieder unter Druck. Ein Bericht belastet ihn schwer. Es geht um Milliarden. Verfahren laufen und die Opposition, die fordert Aufklärung. Paula Pierchotta von den Grünen.
Ich komme leider zunehmend zu dem Eindruck, dass Jens Spahn nicht nochmal in die Nähe von Steuergeld in Milliardenhöhe kommen sollte.
Die Gutachterin Margareta Suthoff, die musste heute im Haushaltsausschuss liefern. Und wir fragen, Spahn und die Masken. Wie viel Milliarden darf man eigentlich verzeihen?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Nick Potthoff.
Wir schauen uns in diesem Podcast die großen Schlagzeilen an, die ihr in den Nachrichten lest. Wir wollen mit euch dabei aber die Nachricht auseinanderdröseln, persönliche Perspektiven abklopfen und das Ganze für euch einordnen. Leute, wisst ihr noch? Corona? Anfang 2020? Man hat nur krasse Bilder gesehen. Aus Italien zum Beispiel. Und es gab Sondersendung nach Sondersendung.
Seit heute gibt es auch in Deutschland Todesfälle durch das Virus.
Seit dem Zweiten Weltkrieg.
Es ist eine absolut ernste Situation.
Gab es keine Herausforderung an unser Land mehr.
Der Shutdown wird verlängert und außerdem verschärft.
Weil der so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
Der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn, der hatte es schon angekündigt, dass alles so schnell geht, dass Fehler passieren werden.
Das will ich auch grundsätzlich zu anderen Debatten, einfach auch gerade zur Maske und anderem sagen, dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten.
Jetzt sind ein paar Jahre vergangen und es gab ein Gutachten über die Zeit damals. Jetzt war die Masken-Sonderermittlerin im Haushaltsausschuss und sie hier war auch mit dabei.
Hallo, mein Name ist Dr. Paula Pichotta, ich bin aus Leipzig, Ärztin und seit 2021 im Deutschen Bundestag.
Und zwar für die Grünen, die gerade bei dem Thema Masken und Sparen ziemlich sauer sind. Wie lief's heute im Ausschuss? Welche Emotionen haben Sie gerade?
Ich habe vor allen Dingen unterdrückte Emotionen, weil die gesamte Sitzung des Ausschusses als geheim eingestuft wurde und ich deswegen nicht über sie reden darf. Das ist natürlich dann besonders heikel, wenn es um Aufklärung geht und man eigentlich Transparenz herstellen soll und dann genau aber diese Transparenz eben nicht herstellen darf, weil alles unter Verschluss ist.
Haben Sie denn heute auch neue Erkenntnisse mitgenommen oder waren das eher Sachen, die Sie schon kannten?
Für mich stellt sich heute das so dar, dass hier einfach Aussage gegen Aussage steht und entweder haben Jens Spahn und Nina Wagen gelogen oder Frau Suthoff. Und das werden wir halt auch mit noch 5 Stunden Beratung einfach nicht aufdröseln können, weil wir vor dem Haushaltsausschuss die Leute nicht unter Eid vernehmen können. Das heißt, wenn uns dort jemand anlügt, können wir das nicht zeigen.
Ihr merkt, Paula Pierchotta von den Grünen hat ordentlich Puls bei dem Thema. Bei der Union sieht man das grundlegend anders.
Da, wo sich nichts geändert hat, ist, dass die Verschwörungstheorien von Linken und Grünen heute Morgen keine neue Nahrung bekommen haben. Es geht nicht um irgendwelche Vorwürfe gegen ehemalige Minister. Also insofern, glaube ich, hat es in der Hinsicht keine neuen Erkenntnisse heute Morgen gegeben.
Das sagt Christian Haase, CDU-Abgeordneter. Gemeint mit Ex-Minister ist natürlich Jens Spahn. Von Verschwörungstheorien ist die Rede. Ziemlich harte Worte. Also klären wir erstmal, worum geht's hier eigentlich genau? Einer, der das schon lange verfolgt, ist...
Hallo, ja, ich bin Volker Fintermer. Ich bin Korrespondent im Hauptstadtstudio und da bin ich eben auch für die Gesundheitspolitik und eben auch das Thema Corona und Masken und alles, was damit zusammenhängt, zuständig.
Was wird denn jetzt Jens Spahn eigentlich konkret vorgeworfen?
Corona brach aus und wir alle wussten nicht, wie wir uns schützen sollten. Dann bekamen die Masken einen besonderen Stellenwert und es stellte sich ziemlich schnell raus, Es gibt zu wenig Masken in Deutschland, ebenso gut wie gar keine, weil alle Hersteller mittlerweile in China unterwegs waren oder im asiatischen Raum. Und in der Situation ging es eben darum, möglichst schnell möglichst viele Masken für die Menschen im Land zu beschaffen. Erinnere dich, wir waren ja alle hypernervös damals in der Situation, weil wir es nicht einschätzen konnten. Jens Spahn sollte die beschaffen. Was er getan hat, der hat das, und das zeigen jetzt alle Berichte, er hat es hochgradig eigenmächtig getan. Und er hat bei diesem eigenmächtigen Handeln, das unabgestimmt war mit anderen Ministerien, auch gegen den Rat aus seinem Ministerium, er hat nicht in die eigene Tasche gewirtschaftet, wie manch ein anderer CDU-Politiker. Auch die Fälle sind ja bekannt geworden. Also das kann man klar verneinen. Aber er hat offenbar bestimmte Unternehmen im Prozess bevorzugt, ohne dass die wirklich die Helden in dem Verfahren gewesen wären.
Jetzt reden wir auch wirklich über enorme Summen, also 5,9 Milliarden Euro für Masken, viele davon ungenutzt, einige verbrannt. Also was wissen wir eigentlich jetzt wirklich über den tatsächlichen Schaden?
Der tatsächliche Schaden, der lässt sich im Moment noch gar nicht beziffern. Es geht im Moment vor den Gerichtsverfahren, die ja anhängig sind, weil eben zu viele Masken bestellt wurden und man dann den Großteil nicht abnehmen wollte, um eine Ausgangssumme von 2,3 Milliarden Euro, die eben noch nicht bezahlt wurden, wo die Unternehmen klagen, wo jetzt aber Zins und Zinseszins auflaufen im Verfahren. Solange bis geklärt ist, gab es gute Gründe, die Maske nicht annehmen zu wollen oder zurückzuweisen, weil es ja ein Open-House-Verfahren war mit dem Angebot: Ich nehme euch alles ab, was ihr ranschafft. Und dann hat man das ja quasi gestoppt. Und da sind eben, wie gesagt, hunderte Unternehmen vor Gericht gezogen und fordern eben das Geld von damals Gesundheitsminister Jens Spahn und dem heute eben von der Bundesregierung ein, um für ihre Leistungen bezahlt zu werden. Und das sind die offenen Rechtsstreitigkeiten, um die es geht. Weshalb auch die Union sagt, wir müssen schauen, dass wir eben diese Verfahren auch nicht gefährden und das Ganze nicht zu sehr an die Öffentlichkeit tragen. Deshalb all diese Debatten mit Personenschutz und Rechtsschutz, die es da gegeben hat.
Du hast selbst gerade beschrieben, wie das damals war. Wirklich, man brauchte plötzlich ja auch Masken für alles, für Einkaufen, für Nahverkehr. Jetzt sagt auch Jens Spahn, das war eine Ausnahmesituation. Viele hätten Fehler gemacht. Es gab ja auch damals schon den Satz, wir werden einander viel verzeihen müssen. Jetzt sagt das eben auch, viele hätten damals Fehler gemacht. Ist das eine faire Verteidigung oder macht das sich damals zu leicht? Denkt da einfach nur ab.
Ich würde sagen, ein Stück weit ist da etwas dran. Wir hatten es wirklich mit einer Situation zu tun, die in vielerlei Hinsicht unkalkulierbar war. Und da kam es auf ein schnelles Handeln an. Aber schnelles Handeln bedeutet nicht, dass man absolut eigenmächtig handelt, so wie es Spahn offenbar in vielen Fällen dann doch getan hat. Der hat sich über den Rat aus seinem Ministerium, über den Rat aus anderen Ministerien hinweggesetzt. Und das bleibt natürlich politisch hängen. Und dann stellt sich schon die Frage, wann zieht da jemand Konsequenzen? Es gab schon ganz andere Vorgänge, wo dann Politiker für sich persönlich Konsequenzen gezogen haben. Aber genau das findet im Moment nicht statt. Und man merkt, er hatte einen starken Rückhalt aus der Union, aber auch aus der SPD, die heute erneut geschwiegen hat.
Gibt es noch mehr Sachen, die man Jens Spahn vielleicht zugutehalten kann, wie er mit dieser Krise damals umgegangen ist?
Ich glaube, man kann ihm schon zugutehalten, dass er entschieden aufgetreten ist und versucht hat, das in der Kürze der Zeit wirklich zu organisieren, dass er eigenmächtig gehandelt hat, entwickelt sich jetzt zum Problem. Aber wie gesagt, dass man Fehler macht bei solchen Prozessen, halte ich für nachvollziehbar. Ich glaube, man wird es auch ein Stück erweitern müssen. Wir schauen jetzt alle auf Jens Spahn, aber wir hatten damals die Runde der Ministerpräsidenten, wir hatten die Treffen mit der Kanzlerin, da waren ja viele beteiligt, und dass da in Teilen nicht stärker eingegriffen wurde und gesagt wurde, halt, so geht das nicht, wir müssen es vielleicht anders aufziehen, vielleicht doch über das Beschaffungsamt, das verwundert mich auch ein wenig. Wir bleiben im Moment sehr bei Jens Spahn hängen, den natürlich eine große Schuld trifft, das zeigt eben der Bericht, weil er vieles eigenmächtig veranlasst hat, aber da waren am Ende noch viel, viel mehr beteiligt.
Trotzdem konzentriert sich gerade viel an Kritik an Jens Spahn. Die Opposition fordert einen Untersuchungsausschuss, um die Vorwürfe zu klären. Paula Pierchotta von den Grünen ist da ganz vorne mit dabei. Das Problem? Dafür braucht man 25% der Stimmen aus dem Bundestag. Also ganz konkret gesagt, es fehlen mindestens 8. Von der AfD will man keine Unterstützung. Heißt, es bleiben nur die Union selbst oder deren Koalitionspartner, die SPD. Frau Pierchotta, glauben Sie denn, dass das klappt? Also, dass Sie echt Abgeordnete finden, die sich für einen Untersuchungsausschuss gegen den Koalitionspartner stellen?
Vielleicht müssen die sich gar nicht gegen ihren Koalitionspartner stellen. Ich glaube, der Untersuchungsausschuss wird von Tag zu Tag wahrscheinlicher, weil die aktuelle Situation mit nicht abreißenden schlechten Nachrichten über Jens Spahn, Nina Waken, die CDU insgesamt, das Gesundheitsministerium, die reißen ja nicht ab und die sind ja eine konstante Belastung für die gesamte Regierung. Und ich glaube, dass die Regierungsfraktionen gemeinsam mit uns diesen Untersuchungsausschuss einsetzen müssen, weil sie nur so das Thema abräumen können, weil wir nur so alle Informationen bekommen, die wir als Bundesrepublik brauchen, um vor Gericht so viel Milliarden wie möglich zu sparen vom Steuerzahlergeld und es eben nicht noch mehr Geld an Maskenhändler auszahlen zu müssen. Und ich glaube, die Regierung möchte sich auch nicht sagen lassen müssen, dass sie Linke und uns in die Arme der AfD treibt, nur damit wir ein ureigenstes Oppositionsrecht tatsächlich durchsetzen können.
Sie sprechen es schon an. Jens Spahn ist ja ziemlich in die Offensive gegangen in den letzten Tagen und sagt, diesen Vorwurf von Lügen, das sei bösartig, das kenne er eben sonst nur von der AfD. Geht es zu weit, wenn man Jens Spahn Lügen vorwirft, oder ist es wirklich das, was Sie machen, dass Sie sagen, der lügt?
Jens Spahn geht zum Beispiel in das ZDF oder zu Bild TV und sagt dort, im gesamten Bericht von Frau Suthoff würde er eigentlich keine neuen Themen stehen. Und jeder Bundesbürger kann mit einer Google-Suche das Gegenteil beweisen. Und ich finde, da muss man schon sagen können, dass Jens Spahn die Unwahrheit sagt. Er versucht es immer auf so emotionale Ebenen zu ziehen. Er agiert mit Beschimpfungen. Aber dass wirklich neue Sachverhalte von ihm kommen, dass er Kritik an ihm mit Fakten widerlegen könnte, das ist seit über 12 Monaten schlicht und ergreifend nicht der Fall.
Jetzt, wenn wir uns zurückerinnern an diese Anfangszeit, wo es eben um die Maskenbeschaffung ging, die Anfangszeit von Corona, da sagt auch Jens Spahn zu seiner Verteidigung, das war ein absoluter Ausnahmezustand. Wir haben nach bestem Wissen gehandelt und es war halt damals alles nicht so leicht. Warum reicht Ihnen das nicht?
Weil das eine ist, dass diese Akutphase, er sagt selber, ungefähr 3, 4, 5 Wochen ging. Und auch in dieser Akutphase sind Fehler passiert, weil er unter anderem in dieser Phase Menschen, die mehr Erfahrung hatten, damit Dinge zu kaufen und Qualitätskontrollen zu organisieren und nicht überhöhte Preise zu zahlen, den hat er die Aufgabe weggenommen, in der Annahme, er könnte das selber sehr viel besser machen und hat dann aber selber, war nicht der optimale Krisenmanager, sondern hat es mehr vergeigt, als es wahrscheinlich viele andere vergeigt hätten und vor allen Dingen auch mehr vergeigt, als es zum Beispiel die Bundesländer gemacht haben, die ja auch Masken beschaffen mussten. Aber der Knackpunkt ist, dass er auch nach dieser Akutphase, als unter anderem auch die Maskenpreise dann rasant wieder nach unten gingen, hat er weiterhin Verträge geschlossen zu dann noch überhöhteren Preisen, hat als alle Welt schon für unter 1 Euro eine FFP-Maske kaufen konnte und auch deutsche Bundesbürger in der Drogerie, hat Jens Spahn immer noch Verträge geschlossen mit Masken, die teilweise bis zu 7 Euro gekostet haben. Was er auch gemacht hat, als er dann die Möglichkeit hatte, nochmal Schadensersatz von bestimmten Firmen zu fordern oder aber weniger zu zahlen, weil die Firmen zum Beispiel Qualitätsprobleme hatten, da hat er offensichtlich gegenüber manchen Firmen darauf verzichtet und damit das Interesse der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler weniger stark gewichtet als die Interessen dieser Firmen. Und es ist nicht trivial, weil das da jeweils um Millionen von Steuergeldern geht und in der Summe eben um Milliarden von Steuergeldern geht, die wir bislang schon gezahlt haben und die wir auch die nächsten 1, 2 Jahre noch zahlen müssen und die dann an anderer Stelle für sinnvollere Ausgaben im Bundeshaushalt weggeknapst werden müssen.
Wenn wir jetzt drüber nachdenken, Sie haben die Akutphase genannt, von der auch Jens Spahn spricht, die ersten Wochen der Corona-Krise. Er meinte ja damals auch, es gab diesen berühmten Satz, wir werden einander viel verzeihen müssen. Und wenn man sich dann zurückerinnert, war es ja schon so, dass die ersten Monate auch noch recht wild wirkten. Das war für alle neu, diese Pandemie. Wie viel kann man denn einem Minister in dieser Situation verzeihen?
Man muss erst mal wissen, was alles passiert ist. Dann muss man wahrscheinlich auch eine Entschuldigung einfordern. Und dann muss man schon das Gefühl gewinnen, dass die Person, der man verzeiht, auch ehrlich mit einem aktuell kommuniziert. Und ich würde sagen, ja, der normale Mensch würde in dieser Situation sofort zurücktreten und sich wahrscheinlich auch entschuldigen. Und dies ist nicht mal ein Mensch, der sich entschuldigen kann, wenn da Schadenssummen entstanden sind, die 40 Mal höher sind als alles, was zum Beispiel Andi Scheuer und Dobrindt bei der Autobahnmaut vergeigt haben. Das ist schon bemerkenswert.
Jens Spahn selbst sagt, er hätte davor keine Angst. Er fände aber etwas anderes besser. Eine Enquete-Kommission. Frage an Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Was ist denn der Unterschied?
Ja, der Unterschied wäre, dass der Untersuchungsausschuss wirklich ein scharfes Schwert wäre. Das schärfste Schwert, das die Opposition auch anwenden kann, wenn sie dafür eben die nötige Mehrheit im Bundestag bekommt. Weil ein Untersuchungsausschuss, das ist fast so wie bei Gericht, da müssen eben vernommene Zeugen auch unter Eid aussagen. Das ist kein Gericht, aber es ist fast eine halbjuristische Aufarbeitung, weil es sehr in die Detailtiefe geht und alle Zeugen wirklich persönlich vernommen werden können. Eine Enquete-Kommission hat dahingegen eine ganz andere Aufgabe. Die Enquete-Kommission verschafft sich ein grobes Bild dessen, was da vorgegangen ist und versucht, Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Und genau das ist es ja, was die beiden Koalitionspartner jetzt vorhaben. Am kommenden Donnerstag soll die ja im Bundestag eingesetzt werden. Und das macht dann schon den großen Unterschied aus. Da geht es eben nicht um eine mögliche Anklage einzelner Personen oder Institutionen und deren möglichen Fehlverhalten.
Wenn es jetzt um den Untersuchungsausschuss geht, ist ja das Problem auch, dass die Opposition, die Grünen, die Linke, die bräuchten ja noch Stimmen. Und zwar von SPD, AfD, Union ginge theoretisch auch. Glaubst du, das wird passieren?
Also klar ist, mit der AfD wird man es nicht machen. Das haben sowohl die Grünen als auch die Linken klar betont, weil man sagt, man möchte der AfD in diesem Zusammenhang keine Bühne bieten, um hier die Regierung vorführen zu können. Insofern gibt es vielleicht die Hoffnung, dass es einzelne Abweichler aus den Reihen der SPD, vielleicht auch der Union geben könnte, die dann unter Umständen mitstimmen würden. Es braucht ja quasi nur 10 Stimmen aus diesem Lager, damit ein Untersuchungsausschuss die notwendige Mehrheit von einem Viertel der Abgeordneten im Bundestag hätte. Aber auch da bin ich jetzt eher skeptisch. Ich nehme die Koalitionspartner in diesem Kontext doch im Moment sehr geschlossen wahr. Da gibt es wenig Stimmen, die darauf hindeuten, dass es da Abweichler geben könnte. Also mir ist bislang zumindest keine wirklich vernehmbare begegnet.
Volker, du verfolgst das jetzt für uns wirklich schon länger. Was ist denn jetzt so dein Gefühl? Also hat das Ganze am Ende echt Konsequenzen oder verläuft das irgendwann so ein bisschen im Sande?
Also mein Eindruck bislang wäre, das verläuft dann schon im Sande, weil es jetzt trotz des Berichts oder sowas eine starke Koalition gibt, die den Gesundheitsminister oder früheren Gesundheitsminister Jens Spahn in Schutz nimmt. Und das haben wir ja bei vielen anderen Geschichten, auch bei anderen Untersuchungsausschüssen auch schon erlebt, dass mit der Zeit dann doch wieder Gras drüber wächst.
Das war Unboxing News. Das Team der heutigen Folge: Jens Többen, Ingo Rockenberg, Norman Wollmacher und ich, Nick Potthoff. Wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.